Nach württembergischer Ordnung, liebe Gemeinde, steht der heutige Predigttext für das Erntedankfest im 26. Kapitel des 5. Mosebuches und dort von den Versen 1 bis Vers 11. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird, und es einnimmst und darin wohnst, so sollst du nehmen die Erstlinge aller Feldfrüchte, die von deinem Lande einbringst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und hingehen an die Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, dass sein Name daselbst wohnen, und sollst zu dem Priester kommen, der zu der Zeit sein wird, und zu ihm sagen: Ich bekenne heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich gekommen bin in das Land, das der Herr, wie er unseren Vätern geschworen hat, uns geben wollte. Und der Priester soll den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor den Altar des Herrn, deines Gottes, niedersetzen. Dann sollst du anbeten und sagen vor dem Herrn, deinem Gott: Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten und wurde dort ein großes, starkes und zahlreiches Volk. Aber die Ägypter behandelten uns schlecht und bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not, und führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm und mit großem Schrecken durch Zeichen und Wunder, und brachte uns an diese Stätte und gab uns dies Land, darin Milch und Honig fließt. Nun bringe ich die Erstlinge der Früchte des Landes, das du, Herr, mir gegeben hast. Und du sollst sie niederlegen vor dem Herrn, deinem Gott, und anbeten vor dem Herrn, deinem Gott, und sollst fröhlich sein über alles Gut, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Hause gegeben hat, du und der Levit und der Fremdling, der bei dir lebt. Amen. Dass wir wieder Danke sagen, liebe Freunde, wo uns das Bitte so leicht über die Lippen geht, dass wir wieder dankbar werden, wo uns alle die Unzufriedenheit zu schaffen macht. Dass wir wieder Dankbarkeit lernen. Darum geht es doch heute. Aber wie ist es möglich? Ein Blick auf die schöne Ernte wird nicht genügen, weil wir auch das andere sehen, dass Kartoffeln und Tomaten und gelbe Rüben keineswegs mehr kostendeckend abgesetzt werden können. Der EG Agrarmarkt hat seine eigenen Gesetze und unsere Bauern fühlen sich oft genug als Packesel Europas, die die Lasten anderer zu tragen haben. Und wenn dann noch Löffelbagger auffahren und Berge von frischen Früchten einfach unterpflügen, dann steigt in uns die Wut hoch. Danken kommt nicht durchs Sehen. Die Nachricht von einer guten Ernte wird auch nicht genügen, weil wir auch das andere hören, wie in Drittländern Missernten zu schaffen machen. Millionen von Menschen werden in den kommenden Monaten sich nicht satt essen können. Teller sind nur halb gefüllt oder bleiben leer. Der Hunger als Geißel der Menschheit ist nicht ausgerottet. Wenn dann noch Meldungen von einer kanadischen Erfindung durch die Presse gehen, Weizen in Baumaterial umzuwandeln, damit der Häuserbau verbilligt werden kann, dann sind wir wie ohnmächtig. Danken kommt nicht durchs Hören. Und die Hoffnung auf eine reiche Ernte wird auch nicht genügen, weil wir nämlich gleichzeitig das andere hoffen, möglichst nicht zu viel Kalorien abzubekommen. Wir verwenden Süßstoff und trinken Joghurt. Wir joggen durch den Wald und legen Fastentage ein, damit wir unser Gewicht nicht zulegen. Und wenn dennoch reiche Kaffeetafeln und üppige Mittagessen und opulente Buffets vor uns aufgebaut werden, dann kommen wir in große Versuchung. Danken kommt nicht durchs Hoffen. Aber wenn nicht durchs Sehen, durchs Hören, durchs Hoffen, durch was denn dann? Gehen Sie mit mir auch 3000 Jahre zurück nach Alt-Israel. Irgendwo im Hochland oder auch in der Jordanebene. Ein Bauer, ein Landwirt geht mit seinem Korb über die Felder. Hier schneidet er ein paar Ähren ab, dort gräbt er ein paar Knollen aus und drüben nimmt er vom Stock ein paar frische Trauben. Opa, geht's auf den Markt? Fragt der Bub. Nein, sagt der Alte, nicht Markttag, sondern Danktag ist's. Willst mit? Welcher Bub lässt sich das zweimal sagen? Und während sich der Bauer ein weißes Hemd überstreift und die Mutter noch etwas grün um den Erntekorb windet, da läuft er schon voraus. Und im Tempel werden diese Gaben dem Priester übergeben. Und der nimmt nicht die Ähren aus dem Korb und sagt, schau her, wie schön dieser Halm gewachsen ist. Er nimmt keine Knollen in die Hand und sagt, hör, wie reich die Ernte ausgefallen ist. Er nimmt keine Traube in den Mund und sagt, hoffe, dass daraus ein guter Tropfen wird. Nein, er nimmt den Korb, stellt ihn vor den Altar und sagt, denke nach, wie es deinem Volk erging. Denke nach, wie schlimm sie in Ägypten unterdrückt waren. Denke nach, wie stark dieser Gott sie herausgerissen hat. Denke nach, wie reich sie dieser Gott mit einem Land, in dem Milch und Honig fließt, beschenkt hat. Denke daran, was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Und dann sieht der Bub, wie der Alte die Hände faltet und den Mund auftut. Und er hört jenes uralte Bekenntnis, das älteste, das uns in der Bibel überliefert ist. Mein Vater war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und der zog nach Ägypten. Danken kommt durchs Denken. Das gilt es zu bedenken. Dankbarkeit ist Denkarbeit. Dies gilt es zu überdenken. Jede Ehre ist wie ein Hinweisschild auf den Schöpfer Himmels und der Erde. Jede Knolle ist ein Beweisstück des Gebers aller guten Gaben. Jede Frucht ist ein Beweisstück seiner Liebe. Wer so nachdenkt, wer so mitdenkt, wer so umdenkt, der dankt wieder. Und deshalb möchte ich Sie alle an diesem Morgen dazu einladen, mit mir dies jetzt zu tun. Also erstens, denke nach, wie ausgerechnet Gott diesen am Hungertuch nagenden Jakob vor dem Umkommen bewahrt hat. Aramäer war er, ein herumziehender Nomade, der am Rande der Wüste seine Zeltheringe einschlug und für sein Vieh nach Wasser suchte. In den Augen von Wohlsituierten war er ein herumzigeunender Wagatbundenback. Als sie nichts mehr zu beißen hatten, da mussten sie sich bis nach Ägypten durchschlagen. Und dort unten hatten sie wahnsinnig zu leiden unter einer schlimmen Apartheidspolitik der Ägypter. Geschlagen, gebeutelt und gehasst. Bis zum heutigen Tag, diese Mickrigen, diese Schwachen, diese Kleinen. Und Gott schaut ausgerechnet nach den Mickrigen. Gott schaut ausgerechnet nach den Kleinen. Gott verbündet sich mit diesen Schwachen. Zum Israel, der Habenichtse, sagt er, du bist ein heiliges Volk dem Herrn. Dich hat der Herr erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Also ohne Grund, ohne Vorleistung, ohne Ansehen hat sich der Herr ihrer angenommen. Und das ist im Neuen Testament nicht anders. Jesus ruft diesen Matthäus vom Zoll weg, nicht weil er unter 100 Beamten der Tüchtigste war. Jesus wählt nicht diesen Simon, weil er so geschickt beim Fischen war. Jesus nimmt sich nicht dieses Andreas an, weil er vielleicht ein großes Barvermögen besaß. Nichts besaßen sie, weder Titel, noch hatten sie eine Leistung vorzuweisen, geschweige denn ein großartiges Barvermögen. Ohne all Verdienst und Würdigkeit hat sich dieser Herr ihrer angenommen, sie in seine Gefolgschaft gerufen und so für sie gesorgt. Das ist Gottes vorlaufende Gnade, die um Jesu Christi willen auch uns gilt. Stark sind wir nicht mit unseren 1000 Schwächen. Interessant sind wir nicht mit unseren schlimmen Launen. Angenehm sind wir nicht mit unserer gelebten Langeweile. Und sauber sind wir auch nicht mit unserer Schuld. Und trotzdem hat dieser Gott sich unser angenommen. Denn was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und das Unedle, das hat Gott erwählt. Nun gibt es also niemand mehr, der hier nicht gemeint wäre. Der Zweifelnde soll nachdenken, der immer wieder an sich selbst verzweifelt. Er liebt mich ohne Zweifel. Der Angeschlagene soll nachdenken, der immer wieder down und am Boden ist. Er lässt mich nicht fallen. Der Schwache soll darüber nachdenken, der am Ende seiner Kräfte ist. Er gibt Kraft genug dem Unvermögenden. Der Bankrotte soll darüber nachdenken, der sein Konto hoffnungslos überzogen hat. Er bezahlt für mich. Müde, kaputte, frustrierte, alte und junge, die sollen es wissen. Er ruft mich in seine Gefolgschaft. Wer aber dazu gehört, der braucht für einen gedeckten Tisch nicht mehr zu sorgen. Seine Leute haben unter seinem Himmel immer freie Kost und Logis. Und diese Ernte in diesem Herbst ist wieder ein handfester Beweis dafür. Nicht wahr? Wer nachdenkt, der dankt. Und das andere auch. Denke mit, wie Gott das Schreien seiner Leute in Ägypten gehört hat. Dieser Gott Abrahams, Isaak und Jakobs ist doch kein toter Gott, dem wir einen Totenschein auszustellen hätten. Dieser Gott ist kein schlafender Gott, der auf einem Himmelsbett eingenickt wäre. Dieser Gott ist kein tatenloser Gott, der von einem himmlischen Balkon aus dem tödlichen Ritterspiel seiner Knechte zuschaut. Dieser Gott ist erst kein schweigender Gott, sondern ein redender Gott, der durch Mose seinem Volk ausrichten lässt, geh, geh du heraus. Und Ägypten erfährt, dass man sich an Gottes Lieblingen nicht ungestraft vergreift. Die Hochkonjunktur der ägyptischen Wirtschaft kommt durch göttliche Dämpfungsmaßnahmen in die Rezession. Eine Verfinsterung, eine Verdunklung greift um sich. Eine schlimme Umweltverschmutzung lässt die Fische im Nil sterben. Eine schlimme Plage greift an die Nerven und dann schlägt noch der Hagel. Die ganzen Feigen und Trauben zusammen und Heuschrecken und andere Schädlinge besorgen den Rest. Schließlich greift noch eine unbekannte Krankheit nach der Jugend des Landes und rafft die Zukunft hinweg. Was bleibt dem Pharao übrig? Das Volk Israel kann aus seinem Gefängnis heraus. Und immer wieder an verschiedenen Stellen des Alten Testaments braust dieser Jubel auf. Er führt sein Volk heraus. Und liebe Freunde, das eben ist im Neuen Testament nicht anders. Der Taubstumme ist einer Bakterie befallene Kranke, der sitzt doch in seiner Isolierstation wie ein Gefangener. Und dann kommt dieser Jesus vorbei und ruft und sagt, sei befreit. Und er erlebt eine neue Wirklichkeit. Oder jener Taubstumm ist in seiner Einsamkeit so wie gefangen. Und kein Wort geht mehr durch seinen Gehörgang. Und Jesus legt seinen Finger in die Ohren und sagt, Hephata, wird er aufgetan. Und er erlebt auch eine neue Wirklichkeit. Und jener Mann ist in seiner Hölle gefangen. Keiner traut sich mehr heran. Und Jesus stellt sich diesen Teufeln entgegen und sagt, fahre aus. Und der Mann lebt von Neuem. Er weiß viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod. Er nährt und gibt Speisen zur Zeit der Hungersnot. Wer in die Bindung eines Menschen geraten ist, der denke mit. Er führet heraus. Wer unter den Druck der Verhältnisse geraten ist, der denke dies mit. Er führet heraus. Wer in die Abhängigkeit von Alkohol und Drogen geschlittert ist, der denke dies mit. Er führe heraus. Wer jetzt unter den Banden der Schuld leidet, der denke dies mit. Er führe heraus. Nicht einmal der Gerger des Todes kann uns mehr lähmen, weil dieser Jesus am Ostern diese Schlösser aufgebrochen und einen Weg zum Leben gebahnt hat. Herausgehauene, weggerissene, mitgenommene, sicher immer wieder auf dem Boden liegende und am Abgrund hängende, aber immer wieder auf die Füße gestellte, immer wieder von neuer Kraft beseelte, an seiner Hand genommene, neue Gestärkte, das sind wir, Freunde. Wer mitdenkt, der dankt wieder. Aber auch dieses dritte, denke um, wie Gott nie am Ende seines Lateins ist. Das ausgepufferte Volk Israel geht mit Mann und Maus über die Grenze, aber draußen ist Wüste, ohne Weg und Steg, ohne Flüsse, und Felder und Wälder. Wie soll es hier weitergehen? Wie soll man den Weg wählen? Wie ist die Zukunft in der Wüste überhaupt zu denken? Und da tut sich eine Bahn durch den Sand auf und da fällt Brot vom Himmel und Wasser fließt aus dem Felsen. Die Wüste wird zum Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wenn diesem Gott kein Existenzrecht im Kulturland eingeräumt wird, dann zieht er eben in die Wüste und macht sie zum Garten. Das wusste der Prophet Jesaja, der dann sagte, er macht die Wüste zu Eden. Und der Seher Johannes bekräftigte es, er gibt den Durstigen von den Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Liebe Freunde, sind wir nicht alle so wie Grenzgänger geworden, die draußen die Wüste entdecken. Arbeitslosigkeit, Hungerzonen, Kriegsgebiete und Krisenherde. Nicht umsonst ist dieser Ruf zum Umdenken unüberhörbar. Anders leben, einfacher leben, alternativ leben, ohne Rüstung leben, einfach dem Frieden leben. Aber die Angst vor der Atomwüste bleibt und diese Angst ist doch ein schrecklicher Begleiter. Wie sieht denn unsere Zukunft aus? Wohin gehen wir? Wohin sollen wir unsere Schritte lenken? Liebe Freunde, die Zukunft sieht nicht anders aus, als dieser Herr der unbegrenzten Möglichkeiten es zulässt. Der die Wüste zum Garten machte, hat seine Kunst nicht verlernt. Und der statt Blut und Tränen Milch und Honig fließen ließ, der ist mit seinen Möglichkeiten nicht am Rande. Dieser unser Gott ist immer erst am Anfang, wenn wir schon miteinander am Ende sind. Und deshalb lohnt es sich, ihm an die Hand zu gehen, zu teilen, zu geben, zu helfen, Hand anzulegen, anzupacken, dort wo es Not tut. Zum Geben gibt Gott immer genug. Doch zum Geben gibt er immer genug. Und auch der Beschenkte, jeder soll es heute wissen, die Wüste ist nicht unser Schicksal. Tun wir es doch deshalb diesem Israeliten gleich. Legen wir unsere Lebensmittel auf den Altar und denken an den Mittler zum Leben. Denken nur an ihn, dann kann es geschenkt werden, das trotz allem, was uns fehlt. trotz allem, was uns quält, dass es uns wieder über die Lippen geht. Danke, Herr. Danke. Amen.